So, also noch einmal guten Morgen an alle, auch die ich noch nicht persönlich begrüßt habe. Ich freue mich, wieder hier sein zu können. Ich freue mich über die Ehre, das Wort Gottes ein bisschen mit euch teilen zu können, von dem zu erzählen, was Gott auf mein Herz gelegt hat. Wieder für alle, die mich nicht kennen, ich bin die Elli, ich bin verheiratet mit dem Shari, der sitzt da hinten. Und wir haben 3 Kinder und wohnen auch hier mit im Haus und dürfen Teil der Gemeinde CZM sein. Und ich bin auch in der Leitung, nur damit ihr eine grobe Idee habt, wer ich bin, für die, die mich noch nicht kennen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, also die, die regelmäßig hier sind, dass wir letztes Jahr eine Predigtreihe angefangen haben. Und gestartet hat der Shari. Wir haben aus dem Johannes 14 angefangen zu predigen und haben die Verse 15 bis 31 wollen wir uns angucken und so Stück für Stück in jeden Vers mal reingucken und mal tiefer graben und mal schauen, was da drin steht. Da geht es um die Sendung des Beistands. Vielleicht klingelt es jetzt so wieder ein bisschen, vielleicht auch nicht, ist auch in Ordnung. Es ist jetzt tatsächlich eine Weile her, ich will euch so ein bisschen in Erinnerung rufen, was wir darüber schon gesagt haben. Und dann möchte ich anschließen an das, was wir uns bereits angeschaut haben. Wir sind ja das charismatische Zentrum München und Charisma, da geht es ja auch um den Heiligen Geist, es geht auch um die Geistesgaben und uns ist das willkommen hier und wir wollen das kultivieren und wir sehen uns auch nach mehr davon. Und deswegen denke ich, tut es uns sehr, sehr gut. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir auch ins Wort schauen, was den Heiligen Geist angeht. Dass wir wissen, was sagt denn der Herr überhaupt über den Heiligen Geist. Sonst bleibt das nämlich ein ziemlich diffuser Nebel und vielleicht ein bisschen ein Streben in Richtung mehr Spiritualität. Das gibt's auch woanders. Ja? Wir wollen das aus dem Wort heraus beleuchten. Wir wollen das so machen, wie der Herr das gesagt hat und wie Gott es eigentlich geplant hat. Wie Gott seinen Heiligen Geist, seinen Beistand gesandt hat. Und deswegen schauen wir uns das heute noch mal ein bisschen tiefer an, diese Stelle. Und ich lese jetzt aus Johannes 14 ab Vers 15 vor, damit wir noch mal ein bisschen wiederholen, was wir schon dazu gesagt haben. Ich lese heute aus der Lutherbibel, aber es ist egal, welche Übersetzung du hast, kannst dann in deiner folgen. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Dazu hat der Shari am Anfang ein bisschen was gesagt. Warum ist hier verknüpft Liebe und Gehorsam? Vielleicht erinnert ihr euch ein bisschen daran. Und dann ging es weiter mit, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht verwaist zurücklassen, ich komme zu euch. Dazu hatte ich in der letzten Predigt, die auch in dieser Reihe war, ein bisschen was gesagt. Wir haben uns angeschaut, was sagt Gott hier eigentlich über sich selber als den Vater, wenn er sagt, ich lasse euch nicht verwaist zurück, ich schicke meinen Beistand. Und auch was es heißt, dass die Welt den Geist, den Beistand nicht sehen kann und ihn auch nicht kennt, dass wir ihn aber kennen und auch kennen sollen. So, und jetzt kommt der Vers 19 und um den soll es heute Morgen gehen. Es dauert nur noch kurze Zeit, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Amen. Mir geht es heute genau um diesen Vers 19. Es ist noch eine kleine Zeit und dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber seht mich oder sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Wer auch immer mir dieses Glas Wasser hier hingestellt hat, vielen, vielen Dank. Ich werde es heute öfter brauchen. Das ist auch ein so wichtiger Dienst und ich bin sehr dankbar dafür. Jesus kündigt an, dass man ihn bald nicht mehr physisch sehen kann. Ja, das ist in dieser Zeit, kurz bevor er dann tatsächlich nicht mehr zu sehen ist, nicht mehr anfassbar ist für all diejenigen, die ihn vorher täglich gewohnt waren zu sehen und ihn anzufassen oder berühren zu können, wenn sie es gewollt hätten. Im Vers davor hat er gesagt, dass er seine Freunde nicht allein zurücklässt und nicht wie die Weisen im Regen stehen lässt und dass er den Beistand sendet. Er kündigt an, dass er bald nicht mehr sichtbar sein wird. Und dann kommt hier dieser zweite Teil. Ihr aber seht mich, weil, oder je nach Übersetzung, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Und hier steigen wir ein und schauen uns an, was in dieser kurzen, kleinen Stelle, es ist wirklich ein kurzer Vers, aber was da alles drin steckt. Und darum ist der Titel meiner Predigt heute: Du darfst leben, oder weil Christus lebt, darfst du leben. Und ich bin jetzt ein bisschen herausgefordert, so ein bisschen auch durch den Start des Gottesdienstes und durch die Themen, die bisher angesprochen wurden. Und ich dachte, okay, wie schlage ich die Brücke jetzt? Und dann kamen aber so ein paar Sachen auch durch den Christian, wo ich denke, ja, es ist doch schon vorbereitet, es ist schon eingebettet. Und also ich bin etwas herausgefordert, trotzdem jetzt den Bogen zu schlagen zu dem, was ich sagen will. Ich fordere euch hiermit auch heraus, da mitzugehen und flexibel zu bleiben, gedanklich. Ich steige mal ein. Viele von uns, ich denke, viele Christen, vielleicht kann ich das so pauschal sagen, stellen sich häufiger solche Fragen wie: Darf ich das? Oder ist das jetzt vielleicht ein bisschen zu weltlich? Oder manche finden auch zu viel Freude ein bisschen zu verdächtig. Ja, dann muss man so ein bisschen einen Deckel drauf machen. Muss ich mich vielleicht mehr zurücknehmen? Ich weiß nicht, ob ich das gerade gut rüberbringe, aber es geht so um diese Fragen wie dieses ständige Überprüfen: Ist das jetzt geistlich genug? Ist das christlich genug? Ist es heilig genug? Ich weiß nicht, ob euch solche Gedanken schon jemals gekommen sind. Es mag sein, dass für manche von euch das überhaupt kein Thema ist. Dann ist es heute Morgen vielleicht eher eine Bestätigung dessen, was euch eh schon natürlich gelingt. Vielleicht spricht es aber manche an und für die ist es dann die Botschaft von heute Morgen, glaube ich. Die kann sehr freisetzend sein. Ich musste lachen heute Morgen. Ich habe die Losung aufgeschlagen. Ich weiß nicht, wer hat sie noch gelesen. Ich lese sie jetzt mal vor. Wir haben sie auch als Verse am Beamer. In den Losungen für heute steht drin, aus dem Prediger 7, Gott hat den Menschen aufrichtig gemacht, aber sie suchen viele Künste. Und dann aus Titus: Es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und erzieht uns, dass wir absagen dem gottlosen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben. Ich sehe den Klaus schon lächeln. Ich finde dieses Wort fromm, da könnte man ganz lange darüber sprechen und predigen. Das ist vielleicht für einen anderen Tag gedacht. Ich musste lachen, weil das, was ich vorbereitet habe, scheint ein wenig im Widerspruch zu stehen zu dem, was hier steht. Und doch wissen wir, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist. Und in all dem steckt Gottes Reden. Aber vielleicht ist es an der Zeit, dass wir uns mal genau anschauen, was meint er hier eigentlich. Dass wir ein bisschen tiefer graben und es nicht einfach nur als eine Ansage nehmen, die wir jetzt hier lesen und sagen, okay, wir müssen uns noch ein bisschen mehr anstrengen und noch mehr den Begierden widerstehen und noch ein bisschen frommer sein und dann leben wir hoffentlich weniger weltlich, hoffentlich heilig genug. Und wenn man da jetzt aber auf die Wurzel schaut, von diesem Streben, dieses geistlicher Sein und weniger weltlich, dann ist der Gedanke oder der Wunsch, der dahinter steckt, ja eigentlich total gut. Es geht uns darum, Gott ähnlicher zu sein. Es geht uns darum, wir wollen so leben, wie es Gott gefällt, oder? Und wir befürchten manchmal zu sehr abgelenkt zu sein von dem, was die Welt uns zu bieten hat. Ja, wir haben auch vorhin gehört, es gibt so viele Dinge, die täglich an uns herangetragen werden, mit denen wir zugemüllt werden zum Teil. Bilder und Nachrichten und alle möglichen Dinge scheinen voll davon zu sein, nach unserer Aufmerksamkeit zu greifen. Das ist ein realer Kampf, das ist wahr, ja, um unsere Aufmerksamkeit und unser Herz. Und wir wollen mehr von der Herrlichkeit Gottes in unserem eigenen Leben sehen und wir wissen, dass Gott uns zu einem heiligen Leben berufen hat, weil er heilig ist und wir wollen ihm ähnlich sein. Also alles ist super gut eigentlich, es sind super gute Wünsche und ich will da aber auf einen kleinen, aber feinen Unterschied hinaus. Und doch, es mündet manchmal in so eine Art Gedankenspirale, wo du dauernd innerlich auf der Hut bist. Und wo du mit so einer angezogenen Handbremse die ganze Zeit umeinander fährst. Sieht schon, denke ich, sehr verkrampft aus und genauso fühlt es sich dann manchmal auch an. Und ich finde es ein bisschen schwierig, deutlich zu machen, was ich meine mit diesem kleinen, feinen Unterschied. Aber ich glaube, im Verlauf wird euch deutlich werden, worauf ich hinaus will. Wir kennen diese Stellen, wie die ich vorhin schon vorgelesen habe, die heute in den Losungen ist. Und wir kennen auch Stellen wie prüfe mich und erforsche mein Herz. Wir sind schon zu einer Art Überprüfung auch aufgerufen. Und es ist gut, wenn der Herr unser Herz prüft und wenn er uns Dinge zeigt und wenn er uns korrigiert. Mir geht es aber eben um solche bohrenden Fragen wie: War ich jetzt gerade zu ungezügelt? Habe ich mich vielleicht zu sehr gefreut, übertrieben? Oder ist dieses Hobby, was ich hier habe, was ich eigentlich so mag, aber ist es vielleicht zu weltlich, weil es bringt ja nicht so viel fürs Reich Gottes? Und wo wird denn da der Herr verherrlicht? Um solche Gedanken geht's mir. Oder auch, das ist jetzt aber Geldverschwendung. Also so viel für Deko auszugeben, muss das denn jetzt so viel kosten? Das könnte man doch besser investieren. Was bringt es, was ich gerne tue, weil es hat doch keine Auswirkung fürs Reich Gottes? Oder der Vers betet ohne Unterlass. Ist mir auch noch so eingefallen. Ich weiß nicht, für wen von euch dieser Vers ein Ansporn ist und vielleicht auch ein Anreiz, mal zu schauen, wie hat Gott es gemeint denn mit diesem betet ohne Unterlass? Ich meine, wir schlafen ja auch, wir essen ja auch, beten wir da trotzdem immer weiter? Oder wie meint Gott das? Wie funktioniert es eigentlich? Oder für wen ist es schon manchmal auch ein gewisser Druck, weil es ist ja klar, dass wir das jetzt so 24 Stunden, 7 Tage die Woche nicht jetzt so aufmerksam hinkriegen mit dem betet ohne Unterlass, oder? Und ich will es vielleicht noch mal ein bisschen verdeutlichen mit einem Beispiel aus meinem eigenen Leben. Ich war, also es ist schon 20 Jahre her, ich war schon immer relativ gut in Kunst. Und ich habe einen Kunstleistungskurs gehabt dann im Abitur, hatte eine ganz, ganz tolle Kunstlehrerin, die mich sehr herausgefordert hat, auch weitergebracht hat, mich darin zu entwickeln. Und die hat mir sehr, sehr nahegelegt am Ende, als es aufs Abi zuging, dass ich Kunst studieren soll. Und die hat sogar, hat sich das dann rausgenommen, mit meiner Mutter darüber zu sprechen, weil sie schon geahnt hat, es wird schwierig. Und dabei war aber eigentlich, glaube ich, gar nicht so sehr meine Eltern da der Hinderungsgrund, sondern ich selber. Ich war da schon gläubig, schon ein paar Jahre. Und für mich war das ganz klar, niemals studiere ich Kunst, weil das bringt dem Herrn nicht genug. Das ist nicht, ja, dadurch bekehren sich keine Leute, dadurch tue ich niemandem einen Dienst. Es ist einfach, ich stehe da und schwinge meinen Pinsel und das ist verschwendete Zeit. Ich kann die doch viel besser ins Reich Gottes investieren. Das war damals meine Auffassung. Und ich denke, viele haben jetzt schon so geschmunzelt, die merken dann schon den gedanklichen Irrweg, der da vielleicht so ein bisschen bei mir vorhanden war. Aber mir war das total ernst. Ich habe da Bücher gelesen, so wie von Watchmen Nee zum Beispiel oder, wer ist der, Bill Elliott, glaube ich. Also so, ne, so die. Und das war so meine Vorstellung. Wenn ich es nicht so mache, dann ist mein gelebtes Christentum nicht heilig genug und nicht geistlich genug. Dann fehlt was. Und ich bin dann danach, nach dem Abi, auf eine Bibelschule gegangen. Und das ist auch alles, war gut. Es hat mein Leben wirklich vorangebracht und weiter, also mich näher dem Herrn gebracht. Und das ist alles richtig. Ich habe eine Krankenschwestern-Ausbildung angefangen, aber irgendwann abgebrochen. Auch wieder mit diesem Gedanken, vielleicht ist es nicht meine Begabung, aber das ist was, damit kann man in die Mission. Und das bringt wirklich was für Gott. Und ich hatte ein Ranking in meinem Kopf. Ich habe die Dinge auf die Waage gelegt und fand eben sowas wie eine künstlerische Begabung viel, viel weniger wertvoll als ich diene mit Medizin oder ich, ne, versteht ihr, was ich meine? Ein bisschen? Und ich möchte heute, wenn es dir vielleicht ein wenig ähnlich geht oder du merkst, so in manchen Bereichen hast du einen ähnlichen Gedankengang oder ähnliche Fragen, dann möchte ich heute einen Perspektivwechsel anbahnen. Es hat jetzt eine Weile gedauert und Gott hat mir auf meinem Lebensweg verschiedene Dinge über sich selber gezeigt. Und ich glaube, das ist genau der Schlüssel, dass wir den Herrn mehr kennenlernen und auch verstehen, wie ist er eigentlich und was meint er dann auch mit gewissen Bibelstellen. Aus seiner Herzensperspektive raus die Dinge zu betrachten und nicht aus einer gewissen Verkrampftheit. Gott ist ein Künstler. Das durfte ich entdecken. Du hast heute auch schon von der Schöpfung gesprochen. Gott ist verschwenderisch und das sage ich ganz bewusst so. Wenn wir in die Natur schauen, uns hätten doch eigentlich 3 Sorten Blumen gereicht, oder? Ich meine, wenn wir nicht wüssten, dass es noch viel, viel mehr Möglichkeiten gibt, wenn wir nur 3, hätten wir auch genug gewesen. Warum gibt es so viele, unglaublich viel, 1000 verschiedene Arten? Oder die Tiere. Gott hat sie erschaffen und Gott hätte auch nur 10 machen können, aber er hat unglaublich viele verschiedene erschaffen, welche, die wir zum Teil jetzt noch nicht kennen. Es werden ständig wieder neue entdeckt. Ich habe jetzt mal nachgelesen, gerade deswegen, damit ich so ein nettes Funfact habe hier vorne heute Morgen. 2025 wurde im Südwesten von China in einer Höhle unter Wasser, in absoluter Dunkelheit, ein Fisch entdeckt, den wir bisher noch nicht kannten. Und ich lese jetzt den Namen vor, bitte verzeiht mir, also es ist unglaublich lang und schrecklich auszusprechen. vielleicht sollte das jemand machen, der Latein hatte oder so. Sino cyclo cielus changlensis. Der Fisch ist vollständig blind und ist farblos, vielleicht so ein bisschen rosa. Ist ja auch klar, weil in völliger Dunkelheit, man braucht keine funktionierenden Augen und Farbe braucht man auch nicht. Er hat eine hornartige Struktur vorne an seinem Kopf und man weiß noch nicht, wofür die da ist und man vermutet zur Orientierung. Ich habe dann so gedacht, wenn er gegen die Steine knallt, damit er irgendwas, ich weiß keine Ahnung wofür. Aber mir hat es so gezeigt, Gott ist ein Schöpfergott und er hat so unglaublich vieles geschaffen und es macht ihm Freude, dass wir das jetzt vielleicht Stück für Stück entdecken, aber er hat sogar Dinge geschaffen, die bis letztes Jahr, von denen noch keiner wusste, dass es sie gibt. Das heißt, er hat es einfach geschaffen, weil er es konnte. Er schafft Dinge im Überfluss und er schafft sie verschwenderisch und er schafft immer wieder Neues, einfach nur, weil er es kann und weil er es möchte. Und ist das nicht fast ein wenig dekadent? Also, oder die Landschaften. Wir haben den Regenwald, wir haben tropische Gebiete, wir haben Savannen, Steppen, Wüste, Moore, Wälder, Hügel, Berge, Ebenen. Und als ob das Wasser im Meer nicht schon genug wäre. Nein, Gott schafft auch noch große Seen und kleine Seen und Flüsse und Bäche und Rinnsale und Wasserfälle. Manche, wo das Wasser nur so runter rieselt und manche, da donnert es richtig, je nach Jahreszeit. Also so viel Vielfalt und Schönheit und unglaublich viel Dinge zu entdecken. Das alles hat der Herr gemacht. Und dann die Menschen. So viele unterschiedliche, kein Fingerabdruck gleich dem anderen. Warum? Er ist überschwänglich und er ist verschwenderisch geradezu. Und kann es sein, dass er uns dadurch auch etwas über unser Leben und die Art und Weise, wie wir es leben sollen, sagen möchte? Und es ist auch klar, bei diesem Wort Verschwendung geht es mir jetzt nicht um Verschwendung von Geld, während neben mir Menschen verhungern. Das ist nicht der Punkt. Das ist hoffentlich klar, dass ich nicht davon heute spreche und euch nicht dazu auffordern möchte. Und ich möchte auch einen klaren Unterschied machen zwischen der Freude an göttlichem und an verschwenderischem Leben gegenübergestellt zur Freude an Sünde. Das ist klar, dass ich das jetzt nicht hier predige und das ist auch nichts, wozu ich irgendjemanden auffordern würde. Ich hoffe, ihr könnt mit mir diesen Unterschied vollziehen. Aber ich denke, ich darf sagen, ich kann darin, dass ich Sachen genieße, die es hier auf dieser Erde gibt, kann ich auch Gott verherrlichen. Nicht nur durch mein Ackern und durch gelebte Heiligkeit. Oder es ist eigentlich kein Widerspruch. Ich möchte das einfach ganzheitlich so ein bisschen ergänzen. Es gibt Menschen, die geistlich sehr korrekt wirken, aber innerlich kaum leben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Sache auch, was manche Leute von außen an der Kirche so abstoßend finden. Oder an Christen, die sie vielleicht mal erlebt haben. Ja? Eine gewisse Leblosigkeit, eine ganz starke Regelorientierung, ein ganz starkes Denken in drinnen und draußen. Und das macht uns so ein bisschen herzlos. Und da müssen wir auch aufpassen, weil auch das... Ich will jetzt nicht direkt von Sünde sprechen, aber eine zu starke Verkrampftheit, das kann darin münden, dass ich auf der anderen Seite vom Pferd falle. Jesus sagt hier nicht, ihr sollt vorsichtig existieren, sondern er sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und deswegen ist dieser Vers, finde ich, eine Befreiung aus einem engen und aus einem zu ängstlichen Christsein. Ich wiederhole ihn nochmal. Es ist noch eine kleine Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Die Welt sieht mich nicht mehr. Also gemeint ist hier, nach der Kreuzigung, nach der Auferstehung und nach der Himmelfahrt wird Jesus nicht mehr sichtbar unter den Menschen sein. Die Welt lebt nur von Sichtbarem, von allem, was man messen kann, allem, was man anfassen kann, dem, was Nutzen bringt. Und dann kommt, ihr aber seht mich. Die Jünger sehen Jesus anders. Sie sehen ihn im Glauben, sie sehen ihn durch den Heiligen Geist, durch Beziehung, nicht nur mit den Augen. In Hebräer 2, Vers 9 steht das drin und das ist auch das, wie wir Jesus sehen. Wir sehen Jesus, der eine Zeit lang niedriger war als die Engel, durch das Leiden des Todes, jetzt gekrönt mit Herrlichkeit und Ehre. Und das ist das, wo wir versuchen, uns dem ein bisschen anzunähern. Jedes Mal, wenn wir hier sind und Lobpreis machen, dass wir den Herrn so betrachten vor unserem inneren Auge, gekrönt mit Herrlichkeit und Ehre. Wir sehen ihn jetzt mit den Augen unseres Herzens. Und das bedeutet in der Anwendung, dass wir als Christen nicht oberflächlich leben. Wir sehen mehr als nur den Alltag, mehr als nur Stress, als Rechnungen, als Probleme. Wir sehen Christus mitten in unserem Leben. Und darum ist der Punkt hier, wer Jesus sieht, der sieht auch das Leben anders. Was machen wir jetzt, die wir Jesus nicht mehr so wie die Jünger live und in Farbe sozusagen sehen können? Ich denke, es ist vergleichbar vielleicht mit einer Frau, die schwanger ist und das Baby ist in ihrem Bauch. Die haben sich auch noch nie gesehen. Die konnten sich noch nicht mit ihren Händen berühren und dennoch ist da so eine Verbindung da. Der eine kann nicht ohne den anderen und sie profitieren voneinander. Und ich glaube, so dürfen wir, darfst du, darf ich mit Jesus leben. So dürfen wir ihn kennen, so vertraut dürfen wir mit ihm sein. Wir sehen ihn nicht und wir sehen ihn doch. Denn ich lebe, also Jesus ist die Quelle allen Lebens. Nicht in der Vergangenheit, sondern in der Gegenwart. Jesus sagt nicht, ich habe gelebt, sondern er sagt, ich lebe. Der auferstandene Christus lebt heute. Und wir folgen in unserem Glauben nicht irgendwelchen Erinnerungen, sondern wir folgen einer lebendigen Person, die man mit dem Herzen sehen und hören kann. Und unsere Hoffnung hängt nicht an Moral oder an Regeln, die uns helfen, durchs Leben zu navigieren, sondern unsere Hoffnung hängt an einem lebendigen Retter, an einer Person, die lebendig ist in unserem Leben. Und weil er lebt und weiterlebt, versiegt unser Leben nicht. Und darum muss Schuld nicht das letzte Wort haben und Angst muss nicht das letzte Wort haben und der Tod hat nicht das letzte Wort. Und wenn du müde bist und wenn du leer bist und wenn du innerlich abgestorben oder ängstlich durch dein Leben gehst, dann ist nicht Disziplin zuerst die Antwort, sondern der lebendige Christus. Und ihr sollt auch leben. Du darfst leben. Das ist die Kernbotschaft meiner Predigt heute. Jesus sagt nicht nur, ihr werdet überleben und ihr werdet es mit viel Anstrengung irgendwie schaffen, dann am Ende bei mir anzukommen, sondern er sagt, ihr sollt leben, auch schon hier und auch schon jetzt. Vielleicht ist so ein bisschen die Frage, was ist dann wirklich geistliches Leben? Und da hat er uns so reich beschenkt. Geistliches Leben ist Frieden mit Gott und ist seine Vergebung. Es ist Freude im Heiligen Geist. Es ist Sinn und es ist Hoffnung, die wir haben. Eine ewige Hoffnung in unserem Herzen und innere Lebendigkeit. Jesus erlöst nicht nur unsere Seele, sondern er erlöst den ganzen Menschen. Und deshalb gilt, ihr sollt leben, auch für das irdische Leben, was wir hier haben. Und ich will so ein bisschen jetzt mal eine Liste vorlesen von all dem, was wir dürfen, was wir mit Jesus in seinem Leben tun dürfen. Und ich lade euch ein, da mal zuzuhören und zu überlegen, okay, bei welchen Dingen hatte ich bisher dann vielleicht doch so ein paar Fragezeichen. Du darfst lachen. Du darfst genießen, du darfst essen. Das sage ich ganz bewusst, wir dürfen uns freuen an gutem Essen und wir dürfen auch da drin Jesus erleben. Es ist tatsächlich so, wenn das irgendwann so wird, dass das Essen zu deinem Gott wird, dann sprechen wir über ein anderes Thema. Und dann gilt wieder das, was wir in Titus gehört haben. Dann ist es Zeit, dass du der Begierde, weil dann ist es zu einer Begierde geworden, haben wir ja auch vor kurzem gehört in der Predigt, dann ist es Zeit, dem wieder zu entsagen oder sich da zurück zu pendeln in ein Maß. Ja, weil wir sind auch zu einem Maß gerufen, wir sind auch zur Ordnung gerufen und das will ich gar nicht wegdiskutieren. Aber du darfst Essen genießen, du darfst deine Freundschaften pflegen, du darfst kreativ sein, du darfst arbeiten und du darfst gestalten. Du darfst Sport machen, du darfst lernen, du darfst reisen. Das darfst du alles tun und du darfst dich dran freuen. Du darfst Schönheit wahrnehmen und dich freuen an Gottes Schöpfung. Das gehört zusammen und ist kein Widerspruch. Und es muss nicht heißen, das, was geistlich gut ist, ist auch gleichzeitig irdisch freudlos. Es muss auch nicht heißen, wenn man fromm ist, dann ist man ohne Farbe, so wie der Fisch in der Höhle. Und es heißt auch nicht, wenn du heilig bist, dann bist du lebensfern. Jesus gibt ganzes Leben. Manchmal leben wir als Christen so, als wäre Freude gefährlich. Und da stehe ich jetzt heute Morgen hier und will euch sagen, das ist nicht so. Und wir machen einen Fehler, wenn wir so leben. Freude ist nicht automatisch Weltlichkeit. Und was uns vom wahren Leben abhält, das kann manchmal falsche Frömmigkeit sein. In einem sehr schönen Mantel, aber es ist trotzdem, bleibt es falsche Frömmigkeit. Ein dauerndes schlechtes Gewissen. Denkst du, das macht dich heiliger? Oder die Angst vor falschen Entscheidungen. Denkst du, dass die Leben hervorbringt? Ich denke nicht. Oder religiöse Enge. Die macht niemanden Jesus ähnlicher. Manchmal ist es auch vielleicht Schuld und die Vergangenheit. Ich habe das Leben nicht verdient. Oder Passivität. Warten statt zu leben. Oder grübeln. Zu viel grübeln statt zu handeln. Die Pharisäer damals, die haben zusätzlich zu den guten Grenzen, die Gott seinem Volk geben wollte, noch so ganz viele Extra-Regeln sich ausgedacht und außenrum gebaut. Es war wie so ein kleiner Zaun, den hatte Gott gemacht und dann haben die Pharisäer noch einen Zaun darum und dann noch einen Zaun darum und noch einen Zaun darum. Bis es irgendwann fast unmöglich war, nicht zu sündigen, weil es so viele Regeln und Gebote gab, die man befolgen musste, da ist man nicht mehr froh geworden. Und das hat dann letztendlich zu der Sünde geführt, die Jesus immer angeprangert hat, diese Selbstgerechtigkeit und diese Scheinheiligkeit, mit der die Pharisäer unterwegs waren. Und er hat das ganz, ganz klar korrigiert und beim Namen genannt. Jesus hat da ziemlich unschöne Wörter auch für gefunden, weil er gesagt hat, ihr knechtet damit die Menschen und ihr bringt sie weg von dem, was Gott eigentlich gedacht hat. Gott ist ein Gott des Lebens, er ist unser Schöpfer. Und er möchte doch, dass seine Kinder fröhlich durch ihr Leben gehen, von Freude erfüllt sind. Wer, wenn nicht wir, haben Grund zur Freude? Also warum sind wir so oft so zerknirscht und so bitter manchmal und so verkrampft? Das müssen wir nicht sein. Und ich stehe jetzt hier nicht, um einen Laissez-faire-Stil zu propagieren oder zu sagen, du kannst einfach machen, was du willst, es ist egal, Hauptsache du genießt dein Leben, das ist auch nicht meine Botschaft. Ich glaube aber, dass wir diese Grenzen, die wir ganz bewusst einhalten, dass auch die mit Leben erfüllt sein müssen und nicht einfach nur Grenzen sind wie Scheuklappen, die wir uns aufsetzen, um ja keinen Fehler zu machen. Und dafür müssen wir unseren Herrn kennen. Dafür müssen wir wissen, wie er ist. Wir müssen eine Herzensbeziehung haben. Wir müssen in sein Wort gehen und darin lesen, was er über sich selbst sagt. Wir müssen ihn mehr und mehr kennenlernen. Und zwar nicht nur das Wort, so wie es hier geschrieben ist, sondern wirklich verstehen, was sagt er über sich, wie offenbart er sich in seinem Wort, wie ist sein Charakter. Und dann fangen wir an, unsere Entscheidungen und unser Leben auf dieser Grundlage zu leben, dieser Kenntnis über sein Wesen. Dann, weil wir ihn dann kennen, dann wandeln wir und wir entscheiden nicht mehr, weil wir uns eine Liste von Regeln aufgeschrieben haben, sondern wir entscheiden, weil wir wissen, das entspricht ihm oder das entspricht ihm eben nicht. Und ich will euch einladen heute Morgen zu konkretem Leben. Weil Jesus lebt, darfst du auch leben. Frag nicht nur, was muss ich vermeiden, weil die ganze Zeit im Kampf mit dir selbst zu sein, das ist auch nicht Gott wohlgefällig. Frage, was hat Gott mir geschenkt? Was darf aufblühen? Und wo darf ich mutig werden? Und was wäre ein lebendiger nächster Schritt? Und ich habe die Predigt, ein paar Mal bin ich die durchgegangen und dann habe ich mit Shari darüber gesprochen, habe sie ihm erzählt und dann hat er das so toll zusammengefasst in einem Satz, der war: Lebe und genieße dein einmaliges, von Gott gegebenes Leben auf dieser Erde und sündige dabei nicht. Wenn man sich nur das nimmt, nur diesen einen Satz, ich glaube, damit kommt man schon ziemlich weit. Ich habe jetzt noch ein paar praktische Beispiele, wie du vielleicht in die Umsetzung gehen kannst, aber das ist eine individuelle Sache und du darfst dir mit Gott da deinen Weg einfallen lassen. Vielleicht, wir haben ja immer Kaffee und Kuchen nach dem Gottesdienst, ist eine gute Gelegenheit, um ins Gespräch zu kommen. Vielleicht sprichst du darüber mit deinem Nachbar, vielleicht suchst du das Gespräch, wenn dich das angesprochen hat und wenn du merkst, da gibt es doch immer wieder solche Dinge, die bohren in meinem Gehirn, die beschäftigen mich und die bremsen mich und ich habe diese angezogene Handbremse. Vielleicht musst du in bestimmten Bereichen deines Lebens einfach auch wieder Gottes Freude zulassen. Oder vielleicht einmal dankbar essen und genießen. Natürlich in Maßen. Nicht, dass es dein Leben übernimmt und zu deinem Gott wird, aber vielleicht musst du bewusst eine Gabe einsetzen, die du hast. Oder etwas Neues wagen. Es ist nicht zu spät und du bist nicht zu alt dafür. Vielleicht musst du Versöhnung suchen. Oder beginnen, aktiv statt gelähmt zu leben. Die Welt kennt oft nur Existenz. Und Gott schenkt echtes Leben. Nicht nur im Himmel irgendwann, nicht nur in der Seele drinnen, sondern schon jetzt echtes und tiefes Leben, was alles um uns ergreift. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Jesus ist nicht dafür auferstanden, dass du dich durch dein Leben schleppst, sondern Jesus ist auferstanden, damit du lebst, in Freiheit und in Fülle. Ich will auf diesen Unterschied raus, dieses Leben aus der Beziehung und aus der Kenntnis des Wortes Gottes hinein in ein Wegkommen von dem Abhaken von Regeln und Einhalten von einem engen Korsett hin zu Fülle und da drin zu wandeln, was er uns gegeben hat. Und dieses Glück und diese Freude mit ihm zu sein und dessen, was er uns gegeben hat, sich bewusst zu sein, auch auszustrahlen in einer Welt, die das wirklich bitter nötig hat. Und ich würde euch jetzt einfach darum bitten, aufzustehen, dass wir gemeinsam beten, dass Gott uns frei macht von zu enger Angst, von falscher Frömmigkeit und von einer inneren Starre und dass er uns lehrt, geistlich und menschlich zu sein und zu leben in seiner Fülle. Jesus, wir danken dir für dich und für deine Person. Und dafür, dass du uns echtes Leben gebracht hast. Und das ist damit, dass du nicht mehr sichtbar bist, dass es nicht vorbei ist, sondern dass du da bist, dass du uns füllen möchtest, dass du uns leiten möchtest, dass du uns sicher machen möchtest, in diesem Leben zu stehen und in seiner Fülle. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, diesen feinen Unterschied zu erkennen und dass wir Frömmigkeit, die nicht von dir ist, dass wir die ausklammern können aus unserem Leben und hineinsteigen können in den Strom des Lebens, der von deinem Thron kommt. Dass wir daraus beginnen, mehr und mehr zu leben, aus der Kenntnis deiner selbst, aus der Kenntnis deines Herzens, dass unser geistliches Leben nicht erfüllt ist von Starrigkeit, sondern von dir, von deiner Lebendigkeit. Herr, lass uns lernen, daraus unsere Kraft zu schöpfen. Lass uns lernen, uns daran anzulehnen und nicht nach den nächsten Regeln in deinem Wort zu suchen, sondern nach der Offenbarung über dein Wesen und über dein Herz und über das, was dir wichtig ist. Mach uns frei von unserer Enge, mach unsere Herzen weit und gib uns in all diesem Platz, der dann manchmal auch verunsichernd und einschüchternd sein kann, einfach Orientierung in deiner Person, Jesus. Darum bitten wir dich, dass wir so leben können. Ich danke dir, dass du hier bist und ich danke dir, dass du frei machst. Du bist gut, Jesus. Wir lieben dich, Herr. Amen.